Der neue Ballesterer, Ausgabe 185, steht ganz unter dem Motto Fesch, Fescher, Ballesterer und hat einen ganz besonderen Schwerpunkt. Die Ausgabe dreht sich um Design, um die Buchstaben und Zahlen auf Trikots, um Wappen und Identität, um Paris und Mode, um Redesign und Post-Identity. Im Fokus stehen der FC Venezia, Inter Mailand, aber auch der erste FC Mainz 05, Schalke 04, der LASK, Juventus Turin und Paris Saint-Germain. Der neue Ballesterer ist jetzt in der Trafik und im Ballesterer-Shop erhältlich.
Hallo, herzlich willkommen beim Ballesterer-Podcast zu einer neuen Serie mit dem Titel Musiker und Fan. Wir sitzen heute im Podcaststudio des Ballesterer in Wien bei, Achtung, kleine Werbung, sizilianischen Cornetti. Danke an dieser Stelle an das Café Grey in der Kalvarienberggasse 32 für das kleine Sponsoring. Bei mir zu Gast heute die beiden Sänger der Wiener Soulband 5 Achterl in Ehren, Max Geier und Robert Sliwowski. Hallo und danke fürs Kommen.
Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir loslegen, stelle ich euch kurz vor und die Band auch. Seit 18 Jahren macht ihr mit den 5 Achteln in Ehren Wiener Soul und ich zitiere aus eurem Pressetext: Max Geier und Robert Sliwowski an den Lead Vocals bilden einen klassischen Zweiersturm. Hannibal Scheutz liefert das Fundament am Bass, Micky Liebermann groovt leidenschaftlich an der Gitarre, Clemens Wenger am E-Piano trägt die Verantwortung für den warmen Sound der Combo. Das aktuelle Programm 18 Jahre Wiener Soul ist ein Best-of voll Leichtigkeit, Eleganz, Zärtlichkeit und Selbstironie. Hits wie Circe Chick, Vaporizer, Wunderschöner Mai, Jessica, Frühstück ans Bett, Alaba, How Do You Do oder Badeschluss haben die 5 Achtel in Ehren bekannt gemacht. Und ihr habt knapp 1000 Konzerte schon gespielt. 6 Austrian Amadeus Music Awards in der Kategorie Jazz World Blues gewonnen und bisher 6 Studioalben veröffentlicht. Das kann sich sehen und hören lassen, würde ich sagen. Wie ist die aktuelle Stimmung bei euch? Seid ihr voller neuer Projekte, Ideen oder ruht ihr euch schon auf den Lorbeeren aus?
Na, tatsächlich, also ausruhen ist immer wichtig, aber tatsächlich sind wir gerade am Erarbeiten eines neuen Albums und treffen uns regelmäßig in kleineren Gruppen, in großen Gruppen und ich weiß nicht, 2025 denke ich ist soweit und kommt das neue Album. Zu viel darf man nicht verraten, wir sind noch in der Entwicklung.
Voll hakeln da mal auf jeden Fall, aber halt so stimmungsmäßig natürlich sind wir auch keine, also wir sind auch, wir haben auch Menschenblut in uns und so und Stimmungsschwankungen. Und der Jänner, jetzt dauert es schon ein bisschen lang mit dem Licht. Und wir sind froh, wenn der Frühling kommt. Also wir sind schon im Winter nicht immer so gut drauf, muss man sagen.
Der Platz ist schwerer zu bespielen, weil viel Schnee liegt natürlich.
Ich bin ungern in der Halle auch.
Ja, Verletzungsgefahr, oder?
Verletzungsgefahr ist groß und darum sind wir vielleicht nicht stimmungsmäßig nicht ganz auf der Höhe, aber das wird wieder so wie jeden Frühling.
Ja, wir wollen ja heute ein bisschen zurückblicken und eure Fanbiografien unter die Lupe nehmen. Könnt ihr euch noch erinnern, was eure ersten Erlebnisse im Zusammenhang mit Fußball waren, Max?
Ich bin ja Linzer und bin Föst-Fan übergewesen und war eigentlich jedes Heimspiel mit dem Papa auf der Kugel rum. Und das sind also meine Erinnerungen, sind das Glas, also einmal ein Match gegen Salzburg, damals wieder Otto Konrad hat da habe ich geweint auch, weil da waren wir 1-0 vorn und Salzburg war so unschlagbar, waren glaube ich sogar international gerade so weit und da hat der Otto Konrad in der 94. oder so mit dem Kopf dann noch 1-1 geschossen und da war ich ganz fertig natürlich, weil da hätten wir die großen Salzburger schlagen können. Und was ich mich auch noch erinnern kann, war, das war sehr lustig, Hugo Sanchez hat gespielt bei Föst Linz und ist gesponsert worden von Radio Oberösterreich und darum hat er die Rückennummer 95,2 gehabt. Das hat mir immer recht gut gefallen. Das sind so die Highlights, an die ich mich erinnern kann. Aber halt jeden Samstag eigentlich oder jedes Heimspiel war ich da schon auf der Kugel oben.
Mhm. Jetzt bist du mir ein bisschen zu schnell gewesen. Hast du selber auch Fußball gespielt? Warst du in einem Verein oder im Garten?
Naja, schon im Garten, ich war auch im Verein. Ich habe gespielt bei, also angefangen habe ich bei den Miniknaben ASK Leonding. Leonding, ich komme eigentlich aus Leonding, so Vorstadt von Linz. Und da habe ich angefangen im Tor eigentlich sogar. Und das war dann, da hat mich dann der Trainer hat mich dann rausgenommen, weil ich immer so viel tratscht habe mit die Stürmer von den Gegnern, was einerseits psychologisch nicht schlecht war, weil die waren quasi von mir abgelenkt wegen dem Tratschen. Aber ich war natürlich auch abgelenkt. Und dann bin ich eigentlich gelernter Verteidiger.
Okay.
Also dann bin ich, und das, dann bin ich irgendwann zur Union Babenberg gegangen und dann bin ich urspät in die Pubertät gekommen und in der U16 hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil es waren lauter Männer schon und ich war als Innenverteidiger einfach ein Kind. Also dann,
aber so, doch quasi eine ganze Jugendfußballkarriere
im Verein schon, gewesen. Ja,
war ich schon im Verein. Turnieren und Meisterschaften.
Ja, ja. Und eben diese U16, also diese Union Babenberg Saison, das war, da waren wir auch wirklich schlecht. Ich glaube, wir haben einen Punkt gemacht in einer Saison. Es hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich meine, gespielt habe ich dann schon weiter, war so Hupferlgoal-mäßig im Park 4 gegen 4 mit Schlapfen aufstellen. Das war so dann, also da habe ich die Vereinskarriere aufgegeben mit 16.
Okay. Ja. Dann kommen wir nochmal zum Stadionbesuch. Dieses Match gegen Austria Salzburg, Otto Konrad. War das dein erstes Match oder war das das Größte, halt, dass du dich so erinnern kannst? Also
an das kann ich mich, glaube ich, erinnern, weil ich bin ein bisschen im Zwiespalt, kann ich mich schon erinnern, gewesen, weil ich natürlich auch Fan von Salzburg irgendwie war. Jucevic, Konrad, also diese, also allein, dass die dann so weit kommen, international dabei und dass die dann aber nach Linz kommen und meine Mannschaft, also es war schon so ein, aber im Endeffekt war ich natürlich dann Blau-Weiß-Fan und war dann einfach sehr emotionalisiert am Schluss, dass dann eben der Otto Konrad, dem ist ja alles aufgegangen, dann macht er nur ein Kopftor in der 90. Und da war ich schon.
Ich erinnere mich noch an diese Kappe, die er immer tragen hatte, diese so eine indische, selbstgestickte Kappe. Ja, aber das war ja eigentlich dann schon so ein bisschen das letzte Aufflammern von Föst Linz, oder? Hast du eigentlich von, also ich habe mir notiert, Meistertitel 73, 74, den hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber da gab es dann auch dieses Spiel gegen Barcelona, Johann Cruyff. Hat man da noch drüber geredet? Hat es diese Legende gegeben? Na
voll, also mein Papa vor allem und die, also in der Familie, das ist schon immer so ein Thema gewesen. Ja, wir waren schon einmal Master und die Meistermannschaft und eben Johann Cruyff und so. Aber das war sind nur aus Erzählungen. Also. Und wir waren ja eine Zeit lang dann eben, wie es dann FC Linz kurz vor dieser Fusion, also Pseudo-Fusion, eher Übernahme, kapitalistische finde ich, aber kurz vor der waren wir ja eigentlich auch richtig, haben wir ja schon auch immer im oberen Drittel mitgespielt eigentlich. Mhm. Also
ich erinnere mich auch noch an diese Zeit Kelly Linz, das habe ich als Kind so lustig gefunden. Ja,
das war aber die Zeit, wo der Hugo Sanchez war, glaube ich.
Das war die Zeit, wo der Hugo Sanchez war. Den hat ja der heutige Austria-Sportdirektor Jürgen Werner nach Linz geholt, soweit ich das mitgekriegt habe. Ist Jürgen Werner für dich und die Föst-Fans ein positiver?
Naja, hat denn nicht ein bisschen was mit dieser Fusion, mit dem zu tun gehabt? Eher, also ich jetzt, ich kann auch nur für mich sprechen, aber ich habe schon ein bisschen einen negativen Beigeschmack, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde auch diese Fusionierung damals, es war irgendwie. Also darum haben wir wieder neu angefangen da, weil das ja eigentlich ja keine Fusionierung war, sondern eine Übernahme, finde ich eher.
Wie kannst du dich an das noch erinnern? Warst du damals noch im Stadion regelmäßig oder warst du schon in Wien oder als diese Fusionierung dann stattgefunden hat? Oder also eigentlich muss man sagen, die Auflösung, die Auslösung.
Die Auflösung, also ich kann mich in erster Linie an eine, wie sagt man da, also Unbehagen erinnern, sagen wir so. Und an dieses, dass man nachher dann so geredet hat, dass es ja völlig absurd ist, dass jetzt quasi der LASK, das Einzige, was von FC Linz überblieben ist, war dieses Linz. Nicht? Der LASK hat dann geheißen LASK Linz. Mhm. Und was so ein bisschen absurd war, dass man dann Linzer ASK Linz heißt und so ein kleines Geschenk an die Blau-Weißen. Also das, was von euch überbleibt beim LASK, ist das Linz. Mhm. Und so. Und das kann ich mich erinnern, dass das so das Ungerechtigkeit, also dass da so ein Ungerechtigkeitsgefühl da war. Aber sonst ist es auch ein bisschen verschwommen, also ganz genau.
Und warst du da in deiner Zeit, wo du regelmäßig im Stadion warst, bist du in die Kurve gegangen, in den Fansektor und mitgesungen,
mitgeschrien? Ich meine halt oder? Kind, das war eh die Klassiker, am Schluss halt die Becher einsammeln, schauen, dass man ganz vorn steht und schon auch komische, also im Nachhinein gesehen, muss ich schon sagen, auch Sachen mitschreien, wo ich mir jetzt denke, hey, die würde jetzt nicht mehr mitschreien. Aber als Kind schreit man halt einfach auch alles mit und ist halt diese Stimmung schon sehr beeindruckend. Also war ich schon voll dabei, also so wie jetzt die Kids halt im Stadion sind. Also
jetzt ist ja Blau-Weiß wieder aufgestiegen, hat ein neues Stadion gebaut. Du bist mit einem Blau-Weiß-Linz-Schal hergekommen. Warst du schon im neuen Stadion?
Zu meiner Schande war ich noch nicht einmal im Stadion. Ich habe erst ein Match gesehen, jetzt wie sie in Wien waren, gegen Rapid. Also im Stadion erst ein Match gesehen. Ich meine, es ist eh, ich bin ein bisschen traurig, aber es liegt ein Stück weit auch daran, dass wir halt auch einen Job haben, wo wir dann auch meistens am Wochenende spielen. Und es ist sie bei beiden Davis nicht ausgegangen. Und ja, aber schauen wir mal, jetzt habe ich auf jeden Fall, ich glaube, sie werden nicht ansteigen heuer, glaube ich, so wie es ausschaut. Und da habe ich sicher jetzt dann noch mehr Gelegenheiten hinzugehen. Und das neue Stadion muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also die ich kenne, schwärmen recht, denen taugt es. Dass super Stimmung ist und das lässig ist dort.
Danke, Max. Slivo, Fangeschichte als Rapidler, oder?
Ja, ich habe so drei Stationen ein bisschen so zu Beginn. Ich bin selber im 10. Bezirk aufgewachsen, aber mein Wahlonkel, der Herbert Strobel, war so ein Rapid-Fan, so wirklich so ein Urgestein-Rapid-Fan und hat mich dann mitgenommen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, ich weiß es nicht. 13, 14 war ich das erste Mal im Stadion.
Also 90er, Anfang 90er, der 90er,
ja,
Mitte.
Da war Rapid da eigentlich recht stark oder immer wieder, sagen wir so. Und da bin ich mitgekommen, das hat mich natürlich total abgeholt. Da war alles aus. Also diese Stimmung und ich kann mich nicht mehr alles erinnern. Ich habe dann ein paar Europacup-Match bin ich mitgegangen, eben da war ich sogar im Westsektor. Und ich glaube, bald einmal in der Oberstufe habe ich mich dann aber verabschiedet und wollte dann nicht mehr ins Rapid-Stadion gehen. Da hat der Ibua, kann ich mich noch erinnern, gespielt. Und ich habe gerade ein Liaison, oder sagen wir so, ich habe mit dem Rassismus dann so schwer umgehen können. Da waren halt rassistische Sprüche, aber ich dachte, nein, das gebe ich mir nicht.
Von den eigenen Fans.
Mhm. Und das hat mir überhaupt nicht getaugt. Ich glaube, ich weiß nicht, wann der Ibur war 97. Und so, und ich war aber rechter Fan und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das hat mir nicht getaugt. Das war. Ich bin immer Rapid-Fan, aber ich war seitdem tatsächlich nicht mehr im Stadion, nicht einmal im Neichen.
Wirklich?
Okay. Und habe mich dann hingezogen gefühlt. Ich fühle mich noch immer zu Rapid Wien hingezogen. Wir haben vorher kurz geredet, ein Freund von mir, der viele Freunde sind Rapid-Fans und ein Freund von mir, der Thorsten, hat das Rapideum mit aufgebaut und so. Und natürlich tut man da immer fachsimpel und man schaut zu. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, dass es eben dieses Derby of Love gibt. Sportclub Vienna und beim Wiener Sportclub habe ich mich dann irgendwie so sicher gefühlt. Ich sag's mal so, mit meiner politischen Einstellung auch und das, ja, und da hat mir aber auch der Thorsten damals eher so hinbracht, der hat gesagt, da musst du aufs Derby gehen, das ist legendär und dann waren die Partys im Frame, sage ich Plätzchen, wie heißt es, am Wallensteinplatz, der Keller, Sutterer. Nein, die Teachers haben immer abgewechselt.
Okay.
Also es war immer, wenn dann Derby auf Lauf war, waren halt dann war Wiener Teacher und dann der Sportclub Teacher.
Alles klar.
Und sie haben sich immer abgewechselt.
Und was haben die andere Sachen aufgelegt? Oder war das?
Ja, Partylieder.
Nein, aber hat es da einen Unterschied gegeben zwischen Wiener Sportclub DJ und Wiener?
Nicht wirklich. Nein, weil das unter dem Match war meistens hat schon Feindseligkeiten gegeben, liebevolle. Aber nach dem Match war dann eigentlich immer Friede und dann hat man sich halt ausdiskutiert. Man hat eh gewusst, dass man besser war, wie es halt so immer ist. Und der dritte große Punkt war, ich bin ein extremer Nationalteam-Fan. Ich schaue Freundschaftsspiele.
Da kommen wir dann eh noch dazu, ja.
Und da war eben das war ein Wahnsinnserlebnis. Ich weiß nicht mehr wann, es war, dass der Herzog mit links mit der C der Nation ab.
Gegen Schweden, oder?
Gegen Schweden. Und ich bin zufällig gewesen in Kirchberg beim Pfingstfest und alle sind vor dieser Leinwand gesessen. Ein volles Zelt und ich als Teenager mittendrin und dann gewinnen wir das. Und diese Stimmung, das war wie in einem Stadion. Und das waren so die zwei wichtigsten Eckpunkte.
Weiß ich lustigerweise auch noch ganz genau, wo ich da war. Da war ich in Lignano am Campingplatz. Ja. Und wir haben das auch angeschaut und es war eine Riesenstimmung. Aber da kann ich mich auch noch voll erinnern, lustigerweise, an diesen Moment.
Ja, das hat für mich auch dieses Phantom der Nationalmannschaft, das hat es wirklich angestoßen, hat nie mehr aufgehört. Leider ist noch eine lange Durchstrecke gekommen.
Ja, da reden wir noch drüber. Aber ich will noch ein bisschen bei deiner Rapid-Zeit bleiben.
Gern.
Also du bist Anfang der 90er eingestiegen. Da ist ja dann auch diese große Phase gekommen mit dem Finale im Europacup gegen Paris Saint-Germain und Champions League nachher. Das war so ein bisschen Doku-Bill. Gab es da Spieler, die für dich so herausragend waren oder Idole zu der Zeit?
Ja, natürlich war der Ladislav Meier, von dem war ich ein Riesenfan, ich war immer gerne Torwart-Fan. Und der Ladislav Meier war einfach mein mit Abstand Lieblingsspieler. Und ja, eh klar, wie dann Dejan Savicevic gekommen ist, war überhaupt alles aus. Da war plötzlich, das war wie Hollywood, wie Real Madrid, plötzlich kommt der Superstar. Und er hat es halt nicht gespielt, aber da waren wir dann oft im Stadion, weil man einfach Superstar schauen wollte. Mhm. Und an welche Spieler erinnere ich mich schon? Ein Spiel eben der Ibu, den habe ich sehr mögen. Mhm.
Ivanov besingt sie auch in einem eurer Lieder.
Und überhaupt diese Mannschaft mit eben Mandreko, Ivanov, diese Europacup-Mannschaft, die Kühlbauer, das waren halt die Daltons, glaube ich, haben es geheißen.
Darf ich mich da kurz einmischen? Cheesy Stumpf natürlich. Cheesy Stumpf, also ich meine, der hat bei Blau-Weiß gelernt.
Da ist wieder die Connection,
ja. Und hat mit Carsten Janka, ich meine, das war ein Kopfballsturm, dass es noch mal raschelt.
Cheesy Stumpf war Wahnsinn.
Das war wirklich legendär. Flugkopfbälle. Also ich meine, am laufenden Band, wo siehst du das noch?
Ja.
Die zwei überreinig.
Auf 40 cm Höhe hat er an meinen Kopf genommen. Also er war unglaublich. Und da habe ich, kann mich erinnern, eine Fankarte gekriegt, dann, weil meine Mama ist Hebamme und die hat dann tatsächlich seine Tochter, glaube ich, oder Sohn, weiß jetzt nicht, sein Kind, mit betreut und zur Welt gebracht und da hat es Geburtsvorbereitung gemacht und da war eben dieser Cheesy Stumpf und da habe ich dann diese Karte gekriegt und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn gesehen habe, kann mich nicht erinnern, aber ganz ehrfüchtig und der war halt herrlich. Es war eine super Mannschaft einfach, diese. Und der Schmäh ist halt so grand. Also das war so, das hat dieses Wienerische, auch wenn das jetzt nicht alle Wiener waren, aber sie waren dann alle in Wien und es war, der Schmäh ist halt nur grand in dieser. Ich kann mir vorstellen, dass die heute noch alle befreundet sind, so wie sie damals gewirkt haben. Mhm.
Es gab ja da auch diesen polnischen Stürmer Maciej Sliwowski. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist der Spitzname, hat der irgendwas damit zu tun? Weil ich erinnere mich noch genau an diesen Fangesang Slivo, 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 go.
Ja, taugt mir total. Unter uns, ich habe ein Pseudonym, wenn ich Playstation-Fußball spiele, das ist, auf Playstation spiele ich gerne Fußball, FIFA jetzt heißt es anders, und ich heiße Livo Go. Also gibt schon eine Anlehnung, aber ich kann mich erinnern, wir haben es früher immer gefragt, bist du was verwandt mit dem Stürmer? Und ich habe dann halt als Teenager ein bisschen geschummelt und habe gesagt, ich glaube schon. Er schreibt mit I und mit 2W und mir mit 2V und Y. Also es ist nicht möglich, aber an den erinnere ich mich noch, Marches Liefer.
Du hast das verschreiben, gerade bei so ahnen Sachen verschreiben sie leider.
Ich kann also mir schon vorstellen, dass da
vor 250 Jahren irgendeiner ein bisschen zu viel getrunken und da hast du schon mal Y dabei. Also
ja, und die Ähnlichkeit kann man ja nicht abstreiten.
Kann man nicht abstreiten.
Okay, ich will trotzdem nochmal auf diese Fanszene auch damals ein bisschen blicken. Ich war selber manchmal im Hanapi-Stadion zu der Zeit. Das war noch nicht überdacht, zumindest die Fantribünen. Und bei Rapid war es ja schon dann auch so, dass es irgendwie einige Rechte gegeben hat. Ich erinnere mich auch noch an diese umgedrehten Bomberjacken, wobei ich dann nicht weiß, ob das wirklich mit Nazi-Codes in Zusammenhang zu bringen ist. Kannst du dich noch erinnern an diese orangenen Bomberjacken und dieses Auftreten?
Ich kann mich noch erinnern, ich war da noch sehr jung und auch ein bisschen eingeschüchtert und ich habe das nicht so politisch wahrgenommen, sondern wollte ein Fußballmatch schauen und ich bin dann ein paar Mal im Westsektor gegangen und habe mich dann aber auch vom Westsektor verabschiedet. Das hat mich so eingeschüchtert, weil die alte Garde, die sind mir zu arg, dann reingewachsen, dann habe ich eben die Psycho Boys kennengelernt, die die klingen arg, aber die waren noch friedlicher, die waren halt, die haben halt zum Party machen sich dort getroffen und so soll es auch sein. Und ja.
Aber diese Ultrakultur hatte das schon taugt, da war ja Rapid und der Block West zu der Zeit.
Mir hat der Block West voll taugt und so, aber du hast schon gemerkt, das kann man schon erinnern, dass auch intern oft, die waren sich ja intern auch zum Teil nicht einig. Und leider, das Schlimmste kommt da nicht oft nach außen, habe ich den Eindruck. Und ja, da hat es sicher, da waren sie sicher auch oft auf dem falschen Weg. Also auch jetzt in der neueren Geschichte, es ist, na, wir wollen von damals sprechen. Bleiben wir bei damals.
Also es hat dich beeindruckt, aber auch abgeschreckt irgendwie.
Beides. Es hat irgendwie dieser Westblock West, das war ja eben, wenn die Stimmung machen, das ist eine Macht in Österreich gewesen. Und wenn man da dabei ist, und das ist schon auch die Büroklastik und dieser Wirbel, und man muss auch zugeben, zum Teil kommt man gar nicht viel zum Fußball schauen mehr. Also da ist die Familientribüne, glaube ich, angenehmer oder der Fernseher. Aber ja, und irgendwann kommt man halt drauf, was da passiert. Also und mit dem eben beim IBU, das hat sich dann für mich, das war eine Grenze, die überschritten waren. Vorher habe ich auch etwas dieser Botschaften auf gar nicht mitgekriegt, ich war noch jung und vielleicht kann sein, dass es Nazi-Codes gegeben hat, das wäre komplett an mir vorbeigegangen, weil mich null dafür interessiert habe. Im Gegenteil, ich bin in Wien im 10. aufgewachsen, ich war EKH-Geher. Ja? Mhm. Also, und aber Rapid-Fan. Und ja, für mich war das immer so, dass im Sport habe ich jetzt, ich hätte es nicht so gesehen, dass man da, dass das ein politisches Schlachtfeld sein muss, habe aber dann gesehen, dass da schon einiges falsch läuft. Und ich glaube, es hat sich viel zum Besseren verändert, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt, da kennst du dich wahrscheinlich viel, viel besser aus. Irgendwann habe ich gehört, dass es diese Doku gibt mit den die Juristen, die zum Teil Leute aus dem Block West beraten. Die sind zum
Rechtshilfe Rapid.
Ja, die Rechtshilfe Rapid. Und ich glaube, die sind politisch sehr gut eingestellt, habe ich den Eindruck. Und das ist eigentlich witzig, dass die Linken den Rechten aus der Scheiße helfen dann.
Ja, also ich glaube auch, dass es ist einfach komplexer geworden. Ja. Also ja. Linke und Rechte kann man wahrscheinlich nicht mehr so einteilen. Auch. Ja. Wie hast du das erlebt, so diese Fankultur bei Blau-Weiß-Linz? Gab es da auch Ultra-Bewegungen, die du mitkriegt hast oder Vorsänger, Bürotechnik, und hast auch politische Tendenzen damals wahrgenommen, die dich dann irgendwie gestört haben oder sogar die da getaugt haben?
Also man, in der Nachbetrachtung, ich war da wirklich ein Kind. Also ich glaube, so wirklich viel im Stadion war ich zwischen 6 und 10 oder so. Ja. Mhm. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass da, also ich kann mich nur erinnern, Duspara, der Dieter da, der Duspara, der hat bei Lars gespielt und bei Blau-Weiß, bitte mal ein, heißt der da nicht auch. Aber da waren schon auch immer wieder so ausländerfeindliche Sachen. Also war immer so, also was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ist, dass es urschnell schwanken kann. Mhm. Also das ist immer so ein Stück weit, also das glaube ich, habe ich als Kind komisch gefunden, dass man, also quasi wann wurscht wer gut ist für die Mannschaft, dann ist es egal wo und wie und so was. Und sobald da irgendwie einmal was nicht so läuft, gibt es dann schon immer gewisse Gruppen in einer Mannschaft, die dann nicht so, also die schneller kritisiert werden. Also das war irgendwie, so also ein bisschen ein Ungerechtigkeitsgefühl habe ich schon gehabt. Aber ich war, wie gesagt, ich war da eher auf, keine Ahnung, da irgendein Fan, also ich mag näher bei den Spielern sein, Becher sammeln, also was man als Kind in so einem Stadion halt lustig findet. Und genau, also von dem her, und was ich schon noch weiß, ist, dass es bei den Davis oder prinzipiell immer, also in Linz, urviel Polizeiaufgebot gegeben hat. Also wenn es, oder auch wenn es geheißen hat, Rapid kommt nach Linz, das war immer, die Kugel wird zu einer Polizeistation quasi. Und das war eher so, aber das habe ich also als Kind eher so eben als Zeuge wahrgenommen, aber jetzt nicht wirklich so beurteilt eigentlich. Großes Halligalli. Und ja.
Gut, kommen wir jetzt zu so einer Art kleinem Spiel. Ich werde euch ein paar Namen nennen, von Spielern und Spielerinnen und nachher auch von Vereinen, und hätte gern, dass ihr einfach dazu sagt, wen ihr vielleicht mehr mögt oder was euch dazu einfällt. Alaba oder Arnautovic?
Ganz klar bei mir Arnautovic, 19. April geboren wie ich, gleiches Geburtsdatum, ich verfolge jedes Spiel fast. Bologna, habe ich Bologna alles geschaut. Jetzt ist in Italien, Mailand und Scheuer.
Abseits vom Geburtsdatum, weil du ihn als Spieler magst oder als Type? Oder?
Ich mag ihn als Type wahnsinnig. Einmal mag ich sie gleich gern, aber du hast ja gefragt, entweder oder. Und ich entscheide mich jetzt für Nautovic, so sehr ich beide gern mag. Irgendwie sind die ja ein Päckchen, finde ich.
Ja, ich meine, damit man, es ist urschwierig für mich, aber ich muss Alaba sagen jetzt eigentlich. Ich hätte wahrscheinlich als erster auch Nautovic gesagt, weil ich ihn nur lustig finde, auch in den Interviews. Aber Alaba ist natürlich großartig und ich finde wieder so ein, der wird so ein weiser Kicker gerade, finde ich. Also so weise im Sinne von, das merkt man richtig, wie der, also jetzt auch als Kapitän und so, wie der die Dinge übernimmt, taugt mir voll. Also mir taugen beide.
Mhm. Krankl oder Prohaska?
Jetzt darf ich anfangen, oder?
Gerne.
Dann sage ich jetzt Prohaska.
Ja, und ich muss Krankl sagen. Als Grün-Weißer.
Okay.
Die Austria hat schön gespielt, aber nicht so erfolgreich.
Ja. Polster oder Herzog?
Das ist jetzt blöd, jetzt habe ich gerade gesagt.
Jetzt haben wir immer die Austria-Rapid-Problematik.
Problematik, okay. Aber da würde ich jetzt, ich fange wieder an. Das ist bei mir ganz klar Toni Polster.
Aha, okay. Da ist bei mir wirklich total wirklich Anti-Herzog eigentlich.
Aha.
Also eben schon wegen diesem Schweden, die war der Urfan vom Anti-Herzog. Also wenn der so die Brust raustan hat und im Ballbesitz war, hast du gewusst, okay, der hat jetzt die nächsten 20 Meter gehören uns. Also einfach nur seine Attitüde. Also wenn er, der war immer so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen emotional. Also bei dem hat es sein können, dass er eben bei der Endrunde hat er dann voll abgeklärt. Da hat nur diesen. Aber sonst, wenn der in Form war und psychisch gut drauf, war der unschlagbar, finde ich.
Er war auch wichtig und dieser Schuss aus links, von links, ja, war Wahnsinn gegen Schweden. Aber auch letztes Spiel von Toni Polster war im Stadion.
Der hat die zwei Goal geschossen.
Ja, die zwei Goal. Und dann halt auch gegen BRD oder DDR, das weiß ich nicht mehr.
DDR, glaube ich.
DDR, und das waren schon Momente. Und jetzt gehe ich natürlich, letztens war er wieder Wiener Sportclub gegen Viktoria und dann sitzt der Toni da und er hat keine Berührungsängste. Ich finde den sehr sympathisch.
Otto Baric oder Ivica Osim?
Ivica Osim.
Ach ja.
Weil?
Ich meine, der Otto Baric hat ja ziemlich arge Sachen ausgelassen, also die letzten Male, oder? Wie so eine urhomophobe Aussage und dann 10 Jahre später gesagt, genau das, also nicht einmal die Möglichkeit genommen, sie da quasi zu overrulen, sondern dann nur mehr draufgefahren. Keine Ahnung, nein. Muss ein bisschen was lernen noch im Himmel.
Aber Osim auch so als Mensch oder Trainer
beeindruckend, wie geschätzt, ruhig der war in dieser aufgeregten, der hat ja mit lauter Wahnsinnigen zusammengearbeitet. Und wie ruhig der war einfach. Mhm. Also dieser erinnert mich an Kartnick, der war das Gegenteil von ruhig.
Stimmt. Manuela Zinsberger oder Viktoria Schnaderbeck?
Schwierig. Manuela Zinsberger war die einfach ein Koryphäe im Tor.
Ich bin auch ein Fan von der Zinsberger.
Okay, gibt es noch jemanden, den ihr da erwähnt wissen wollt? Oder sonst würde ich zu Vereinen noch weitergehen?
Also mir taugt bei den Frauen gerade voll die Babsi Dunst. Die finde ich Flankengöttin. Also finde ich schierst urarge Freistöße und flankt auch super.
Die hat ja letztens geflankt auf die Kempel, hast du das da gesehen?
Gegen Norwegen
gegen damals, Norwegen, ja, wo sie, glaube ich, einen Klassenerhalt geschafft haben oder überhaupt Nations League.
Nations League A-Gruppe, oder?
A-Gruppe und das Kopfballtor von der, wie heißt sie?
Schichel, oder?
So eine riesige.
Ja, ja.
Wie heißt sie?
Schichel, glaube ich. Katharina Schichel.
Ja. Aber auf jeden Fall dieses Tor von, ich glaube, Dunst auf Kempel und dann nimmt ihr den Volley und das schaut aus wie, also auf der Playstation kriegst du das nicht so schön hin.
Mhm. Okay, Vereinsnamen. Rapid oder Austria ist relativ klar bei dir, Slivo.
Auch Rapid.
LASK oder Blau-Weiß ist relativ klar bei dir, Max.
Blau-Weiß und
du darfst. Ja, da bin ich gefangen, ich bin Blau-Weiß. Ja.
Manchester United oder Bayern München?
Manchester United.
Habt ihr das Finale?
Ja.
Aber prinzipiell Manchester United, wurscht welches Jahr.
Barcelona oder Real Madrid?
Barcelona.
Bei mir auch Barcelona.
Trotz Alaba,
stimmt, aber ich meine, es kommt sein, dass ich in 50 Jahren, ich glaube, jetzt habe ich nur dieses Krankl-Ding drinnen, aber stimmt, das ist eigentlich der Real eigentlich auch österreichisch besetzt.
Ja, ich meine, ich schaue es dann auch
viel. Josef Demir war kurz mal, aber das ist nicht ganz aufgegangen.
Nein, das ist leider nicht aufgegangen, aber ja, den Ronaldinho habe ich wahnsinnig gern wegen von Messi und Barcelona, war schon über Jahre. Und die Galacticos, die waren auch immer cool. Aber das war ja irgendwie wie Söldnertruppe, da waren einfach immer, die haben halt so viel Geld gehabt, die haben halt immer die, das war unfassbar damals. Zidane, Beckham, das war so wie, wie die Avengers.
Barcelona wie einigen
uns. Ja, Barcelona.
Jetzt kommt noch zum Abschluss der Kategorie eine Fangfrage. Red Bull Salzburg oder Red Bull Leipzig?
Red Bull macht ihn morgen hin. Das ist für keinen gut.
Okay.
Ja. Ich meine, ist nicht...
mit Hinnigen
Mägen kann man das morgen
nicht Fußball spielen.
Nein, es sind zwei unabhängige Vereine, sonst dürften sie nämlich, glaube ich, nicht im Europacup antreten.
Ja, aber nur nach außen hin, oder?
Nach außen, ja.
Sonst tun sie ja die Spieler hin und her schieben, oder?
Nein, dann werden schon Ablösezahlungen getätigt.
Ah ja.
Das ist ein bisschen
Steuer.
Okay, dann kommen wir zum Nationalteam. Ganz wichtig für euch, in eurem ersten Fußballsong geht es um den österreichischen Fußball, das Nationalteam, und da würde ich gerne mal reinhören mit euch.
Früher waren wir Blader, gelaufen sind wir mehr. Heute sind wir durchtrainiert, der Frosch im Ball, der lebt nimmer mehr. So liegt der Ball wie es tot Viech, am grünen Rasen ganz allein. Heute stehen wir uns die Füße in Bau, das muss allein der Match heute sein.
Wir gehen aber schon ins Match, ja. Ne?
Die Jugend heute ist nur schön, der ÖFB für circa Philosoph. Wer Herz ist mehr als Schönheit wert, Freund Trifon Ivanov. Im Himmel sind wir Master und nicht nur auf bloß drei. Haplotz wie Steuersball. Geschaut doch halt vorbei.
Ja, im Himmel sind wir Weltmeister und nicht nur auf Platz 3. Im Palestra-Interview 2005 habt ihr gesagt, es geht bei der Nummer auch um dieses ewige Nachsempern von längst vergangenen Erfolgen. Hat sich da was geändert im ÖFB?
Ich habe schon einen Eindruck, weil die Erfolge gekommen sind. Jetzt muss man den Alten nicht mehr so nachsempern.
Habt ihr das Gefühl, die Erfolge sind da?
Ja, schon. Also wenn man bei zwei EM-Endrunden war und seit damals haben wir uns ja, wann haben wir das Lied geschrieben?
Ich glaube 2011 oder 2012.
2011, da war ja, da haben wir die EM noch gar nicht mit dem Marcel Koller, oder wer war nicht Franco oder Marcel Koller? Das war ein Marcel Koller. Die war ja da noch gar nicht, da haben wir uns qualifiziert. Und dann, ich finde die letzten Jahre...
dass sie da prinzipiell, also jetzt reden wir vor einer Qualifikation schon darüber, über das Achtelfinale von der Hauptrunde. Also prinzipiell, damals haben wir noch geredet, überhaupt, naja, wir waren noch nie bei einer EM gewesen. Das wird sich eh so, also ich finde, also auch in die Ansprüche und in diesen hat sich schon was verändert und das merkt man schon voll.
Ist dieses Cordoba-Nachsempern vergessen? Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt wirklich
Geschichte? Ich glaube, es ist nicht ganz vergessen, weil in einem Bewerbsspiel muss man auch mal Deutschland schlagen, aber in den letzten paar Jahren ist es nicht aufgegangen und gewonnen, würde ich mal sagen.
Na eh, und jetzt haben wir halt auch urviel, also wir haben eben in Alaba bei Real, also wir haben einfach Stars. Also das ist, da hat es früher eben der Krankel bei Barcelona, das war halt der Krankel oder keine Ahnung, der Borasca bei Rom oder so, gell?
Als Roma,
als Roma.
Ja.
Und jetzt haben wir ja urviel so Kicker bei so Top-Mannschaften. Also ich finde schon, dass sich da was voll verändert hat.
Könnt ihr euch an euer erstes Ländermatch erinnern, wo ihr im Stadion wart?
Boah. Ich erinnere mich nicht, wo wir gemeinsam waren. Das war gegen Deutschland und gegen Brasilien, glaube ich, waren wir.
In Brasilien waren wir, das weiß ich noch, da waren wir beim Dr. John, beim Jazzfest Wien.
Das war Deutschland,
stimmt.
Nein, davor. Einmal war ich, aber das erste kann mich nicht erinnern, das ist schwierig.
Oder wann hat euch diese Nationalteam-Leidenschaft so gepackt? Also ihr habt es vom Herzog seinem Schwedentor erzählt, aber
Ich kann mich an ein Match erinnern und das war aber, glaube ich, auch ein Freundschaftsspiel und das war auf der Google und da muss ich auch noch ein Kind gewesen sein und ich bilde mir ein, es war gegen Slowenien oder so. Und ich weiß noch, es war auch ein uremotionaler Moment, weil da haben wir, das war irgendwie schon nach 70 Minuten klar, dass wir diese Partie verlieren. Okay. Also so. Und es hat sich dann die Fans haben sie umdreht. Also die haben dann quasi so sarkastisch, auf einmal hat das ganze Linzer Stadion quasi für die gegnerische Mannschaft, also das war schon so ein, und das hat mich auch total, das kann man nicht machen. Also man kann jetzt nicht, nur weil wir da jetzt verlieren, müssen wir die doch auch unterstützen und können jetzt nicht für die anderen schreien. Okay. So. Das weiß ich nur, das war so, da war ich mir auch, das geht ja gar nicht so. Aber wann das war, Kind war ich sicher also mit 10 oder was das war.
Ich kann mich nicht erinnern, das erste Match.
Aber wann hat dich dann so das Nationalteam richtig gepackt?
Naja, bei mir ist es ist so, ich bin ja im 10. schon aufgewachsen, aber habe auch Wurzeln im Mostviertel, im Pilachtal. Das wird dir vielleicht was sagen, das ist bei jedem Ländermatch ein Riesenbanner.
Stimmt,
hinterm österreichischen Tor, das ist der größte Banner immer, muss man auch dazu sagen. Und da gab es tatsächlich so eine Bewegung.
Okay.
Das sind also ganz toll, hat es einen Bus gegeben. Die haben sich organisiert und sind dann miteinander froh, wohl feierlich, leicht betrunken ins Stadion gedingelt und haben einfach Stimmung gemacht. Und das war immer eine Party. Und da habe ich mich öfter so angehängt und da sind wir halt dann zum Ländermatch gefahren. Und dann, das war eigentlich so wie wenn es ein bisschen so ein Phantom, wie wenn es ein Vereinsfußball wäre.
Mhm.
Also so, was so ein Happening, ja, und so, weiß nicht, ein ganzer Autobus, ich weiß nicht, wie viele reinpassen, 50 Leute, 40 Leute, und das war cool, weil du bist von der Post weggefahren in Kirchberg an der Billach, bist beim Stadion ausgestiegen und bist aufs Match gegangen und dann sind wieder alle heimgefahren. Und das war irgendwie geil, weil man sich nur anhängen hat müssen.
Ihr singt ja auch in eurer späteren Hymne für Didi Constantini: beim Fußball sind wir Patriot, das sind wir immer gewesen. Passt das sonst mit eurer politischen Haltung auch zusammen oder ist das so ein Ausnahmeraum, wo man dann Patriot sein kann?
Ich finde, das ist eine Frage, wie man das Wort dekliniert, aber dass man sein Land schön findet mit den diversesten Freundinnen und Freundinnen, also dass man sich offen gestaltet, wie wenn ich sage, ich habe eine schöne Wohnung, die gefällt mir, ich lade dich herzlich, also kann man es auch sehen, es ist nicht nur ein, man kann das Wort für sich auch neu nehmen und nicht nur immer von der falschen Seite besetzen lassen.
Jetzt ist es ja im Stadion dann schon auch immer wieder so, mir ist immer wieder so gegangen, dass ich bei Länderspielen im Stadion war und das Gefühl hatte, naja, mit den allen, die sonst da sind, will ich jetzt nicht unbedingt in der Kurve stehen oder dass mir die Stimmung einfach nicht so taugt hat. Habt ihr auch solche Erlebnisse gehabt?
Ja, ich meine, ich habe die immer noch. Wenn ich, also ich war jetzt beim, welches Match habe ich gesehen, wo ich da war, bei Österreich gegen Belgien. Jetzt gerade. Oder letztes Jahr. Und es ist schon, also keine Ahnung, nach dem nach dem Match war alle voll fett und da ist dann urlaut gegrölt worden draußen, stille Nacht, heilige Nacht, wo ich mir dann auch denke, also jetzt, und einmal bin ich da zum Match mit der U-Bahn hingefahren, alle voll betrunken, Vater unser gegrölt, also wo sie dann schon auch, also wo ich mir dann auch denke, ich bin auch sehr humorbegabt, auch beim, wenn Leute dringen, aber irgendwo hört sie sich auch auf, das kriegt schon komische Kurven und ich finde schon, also das,
Vater unser,
stille Nacht, heilige, wo du denkst, Alter,
ja, aber da hat sich
alle einfach. Nein, aber trotzdem. Aber das hat schon auch so ein bisschen eine aggressive Stimmung, wo ich manchmal denke, ja, keine Ahnung. Aber ich finde, die Gefahr, die da drinnen liegt, also das hat ja dann auch, also genau die große, also das ist auch ein Potenzial, das meine ich. Also dadurch, dass es eben so gemischt ist und dadurch, dass da eigentlich das voll die niederschwellige Unterhaltung ist, kann man eben auch Urfühl erreichen mit wer steht da eigentlich am Feld und wenn man sich das alles zusammendenkt, ist ja eigentlich überhaupt kein Platz für Rassismus und also das geht sich ja eigentlich alles nicht aus und darum finde ich, muss man ein Stück weit auch geduldig sein mit den Fans ein bisschen und ist es ja schon immer nur ein geschützter Bereich, finde ich, sollte es sein, aber es ist natürlich problematisch, finde ich schon, also
Aber
ich finde es auch problematisch, aber ein Stadion ist ein Ort des Diskurses, so wie es ein bisschen im Wirtshaus ist, und da gibt es viele Meinungen und es wird nicht immer die Meinung die sein, die wir für richtig halten jetzt in unserer Ansicht, aber man kann auch diskutieren und man kann auch zu wem Stopp sagen. Ja, so wie man wahrscheinlich nicht mehr im Westsektor sieht, weil ich mich geärgert habe. Ja. Und das jetzt auch kundtut, oder was so, dass es ein Ort des Diskurses ist und man hofft, dass er so, wenn wir zu dritt hingehen, können wir vielleicht auch was bewirken.
Mhm. Na, vor allem, ich finde, in solchen emotionalen Situationen kommt halt auch oft kommt es ein bisschen außer, was man wirklich oder was Leute wirklich denken. Und in Wahrheit sind das halt Situationen, wo man, es bringt uns ja eh nichts, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden und sagen, na, das ist ein Trottel, den schaue ich nicht mehr an. Also so werden wir sicher nicht irgendwie eine pluralistische Gesellschaft hinkriegen, glaube ich. Und darum ist es, das meine ich ja mit Potenzial. Man kann ja dann nachher nur beim, wenn die fertig gegrölt haben mit Vater Unser, wenn sie ist, kann man ja nur ein Seidel gemeinsam trinken und die ein oder andere den einen oder anderen Gedanken bei irgendwem angehen. Also.
Geht sie auch auf Länderspiele vom Frauennationalteam? Seid ihr auch Fans von dem Team?
Fans, ja. Es ist jetzt, ich schäme mich fast ein bisschen. Ich war noch nie auf einem Match der Frauennationalmannschaft, der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Damen. Aber ich schaue regelmäßig und ich kenne die Spielerinnen und muss ich nachholen. Und weil die spielen wirklich gut. Ja.
Ja, also im Stadion war ich noch nicht, aber Match schauen tue ich schon.
Ja, wir haben auch im Hof bei dir, wenn EM war oder so, oder Ländermatch sind, auch, dann schauen wir auch die Damen und unterstützen sie. Aber wir waren offensichtlich beide noch nicht im Stadion.
Aber das liegt halt ein Stück weit, ich meine, ich war jetzt auch nicht so oft, ich war einmal im letzten Jahr bei den Männern. Also es liegt ein bisschen an unserem Job, dass wir halt auch am Wochenende nicht Zeit haben. Oder sollten, aber...
Steht auf der Liste.
Steht auf der Liste. Wir reden schon mit dem Booking und schauen, dass wir da ein bisschen mit dem ÖFB zusammen.
Müssen wir uns beide, ja. Kaufen uns dann ein Zinsberger Trikot.
Ja. ich babse Dunst, du Zinsberger.
Ja, eine Person, die ihr auch mit einer Hymne verehrt habt, ist Didi Constantini. Da würde ich jetzt auch gern kurz noch reinhören in diese Hymne.
Hallo? Servus, Didi, grüß dich, das Limam-Apparat von dem Schachtel.
Ja, Sigi, habe ich schon, Sigi schon.
Ja, du, hast du kurz Zeit?
Momentan habe ich genug Zeit.
Du, weißt du, wir sind Fans von dir und wir haben jetzt eine Hymne für dich geschrieben.
Habe ich noch Fans?
Weiß ich nicht.
Ja.
Aber wir sind auf jeden Fall Fans.
Super.
Wegen der Hymne, wir wollen das unbedingt auf die Platten geben.
Ja, das ist eine super Geschichte, aber Themenverfehlung.
Früher bei der Feier, wer hätte ist er der, der dem Phönix wieder Flügel gibt, sogar Bass spinnt's wieder quer. Denn Fußball sind wir Patriote, sind wir immer gewesen. Der Didi steht heute auf, braucht keine Krone lesen. Wer schreiben tut er selber und ist mit Herz und Hirn und braucht im Gegensatz zum Schnecker. Sie vom Dativ nicht genieren. Sie vom Dativ nicht genieren. Ja, der hat beim Happel gelernt, Happel gelernt, Happel gelernt. Ja, der hat beim Happel gelernt. Ja, der hat beim Happel gelernt. Ja, der hat beim Happel gelernt, Happel gelernt, Happel gelernt. Ja, der hat beim Happel gelernt. Ja, der hat beim Happel gelernt.
Ja, wie kam es zu dieser Hymne für Didi Constantini?
Ne, wir sind tatsächlich große Fans von Didi Constantini gewesen. Ich finde auch, dass der Didi Constantini also einen riesen Grund Stock hingelegt hat. Also ich finde, den darf man nicht vergessen. Es war dann nicht der Marcel Koller und der Franco Foda und jetzt auch der Rangnick. Also ich finde schon, dass der Constantini so ein bisschen eine neue Zeit eingeläutet hat damals.
Erstens war er mutig und zweitens also, dieser Geist des Happel-Schülers, der ist jetzt, ich würde die Vergangenheit, die Zukunft, das ist ein Fußballslick in der Vergangenheit.
Ich würde ganz kurz unterbrechen, weil ich finde es ja lustig, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass beide Songs mit Frühjahr anfangen. Der erste Song fangen wir an mit Frühjahr, waren wir Blader und da singen wir auch Frühjahr bei der Feuerwehr. Also offensichtlich hat das schon, da waren wir nur in so einer Frühjahr.
Da waren wir auch am Nachsampern.
Ja.
Aber du, Entschuldigung,
bitte. Er war immer der Feuerwehrmann, ne? So dieses kurze Einspringen und der große Hapelschüler. Und ich glaube, aus diesen Fußstapfen ist er halt auch, wie soll man da rauskommen. Aber heute halt unterschätzt worden schon, weil man nicht sicher, aber ich glaube, dass zum Beispiel Alaba und Arnautovic das erste Mal unter Dietmar Constantini gespielt haben.
Ich glaube, es stimmt, das war in Paris, dass der Alaba als 16-Jähriger unter dem Constantini
gespielt hat. Und das waren so mutige Aktionen. Das hat sich vielleicht dazumals noch wer getraut, der gewusst hat, gut, lang bin ich nicht da. Ich höre jetzt tatsächlich, jetzt, wie es im Lied ist, nicht auf die Krone, die den Druck ausübt, oder früher mal die Zeitungen aufgestellt zum Teil. Ja,
ja oder beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht setze ich mich da jetzt in einen fetten Abfall rein, aber war es nicht schon so, dass der Constantini einer der ersten, weil es war früher immer so klar, es muss auch ein Wiener sein. Oder war das nicht immer, es muss ein Grün-Weißer oder einer von dieser Riege und der Constantini hat das einmal ein Stück weit aufgebrochen und da darf unter anderem ein Bundesländer einmal ran. Bilde ich mir ein, dass das schon ein bisschen ein neues Ding war. Aber ich finde, er hat halt einfach für das, was er... Also er hat die Lorbeeren, kann er nicht mehr so wirklich ernten, aber ich finde schon, dass man den nicht vergessen darf. Der hat schon was eingeläutet, kommt mir vor.
Nein, er war ein mutiger Trainer und kein Mitläufer, wie das damals oft schon üblich war. Aber das ist jetzt das ist eine Einschätzung von einem Sänger, einer Band, der jetzt nicht den größten Einblick von dazumals hat.
Tut dir nicht alle.
Ja. Bei Funktionären.
Du kennst dich sehr gut aus im Fußball.
Das stimmt, danke vielmals.
Ihr schreibt auf jeden Fall gute Fußballlieder und da würde mich jetzt nur noch interessieren, diese Happel-Geschichte, habt ihr den irgendwie miterlebt oder weil ich habe den vor allem als rauchenden alten Herrn auf der Bank im kalten Happel-Stadion, damals noch Praterstadion, sitzen sehen und haben mir gedacht, wieso finden den alle so super, ja?
Ich kenne das auch eher aus Erzählungen, dass das so eine Legende war, so ein wichtiger eben vom Wahlonkel, vom Herbert, der mir das erste Mal ins Rapid-Stadion mitgenommen hat. Aber der hat mir auch viel erzählt von dem Dreamteam von damals. Der Papierane und der Otzwirk oder wie alle Kassen haben. Und irgendwie, der war so ein Lexikon ein bisschen. Ja. Und da viel vom, und der Happel war halt, also medial ist ja der immer präsent gewesen. Also wenn man jetzt früher die Zeitung aufgemacht hat, da hat es den schon lange nicht mehr gegeben, hat es nur was gegeben, er war ein großer Trainer, ich glaube.
Keine Frage.
Also erfolgreicher Trainer haben wir bis dato nicht gehabt. Ich glaube, der hat den Europacup gewonnen, Cup, der Cup-Sieger, ich weiß nicht, wie oft er mit Tirol Meister geworden ist, oder Tirol, oder?
Ja.
Ja.
Also er ist ja dann auch nach Holland gegangen, genau. Ja. Und HSV.
Ich glaube, ein Fußballphilosoph und ein Neudenker damals. So habe ich einen Eindruck aus den Erzählungen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht.
Ja. Und da habt ihr beim Constantini quasi ein bisschen eine Fortsetzung gesehen.
Ja, schon. Ein mutiger Trainer, der halt schon riesige Fußstapfen, der ist immer verkauft worden als Zauberlehrling. Ne? Oder als Feuerwehrmann. Und ja, den habe ich im Gegensatz zum Ernst Happel ja tatsächlich als Trainer wahrgenommen. Und deswegen kann man nur sagen, Chapeau, Hut ab, super Trainer, Dietmar Constantini.
Wir kommen am Ende der Sendung noch zu einem Thema, dass der Fußball lange Zeit als unpolitisch verkauft wurde oder sich selber auch so wahrgenommen hat, wo wir heute wissen, das stimmt nicht. Ihr habt, finde ich, mit diesem Alaba-Song ein ganz klares Statement gesetzt. Ich weiß noch, wie ich als jüngerer Fußballfan, dass das erste Mal gehört habe und mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, da wird so viel ausgesprochen, so viel hinein erzählt. Das war wirklich ein großartiges Stück. Ich würde es jetzt auch gerne nochmal anspielen und dann reden wir noch drüber.
Yes, he does.
Ich komme aus einem Land, wo man
stolz ist. Dass Hermann Mayer nicht homophob ist. Dass sie verändert. Wer Richard Lugner morgen gendert. Wo Polizisten mit viel Make-up und Faschisten. Wo man froh ist. Dass Niki Lauda noch nicht tot ist. Wo man stolz ist. Auf ein Handshake mit einem Goldfisch. Das recht reich ist. Wo der Hickersberger glaubt, dass er ein Scheich ist. Und Nihilisten. Sogar auf Facebook sind sie schon die Christen.
Allah do you do, 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 yes he do, yes we does. Allah do you do, 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 yes he do, yes we does.
Ja, was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr diesen Song geschrieben und produziert habt?
Also wir haben in erster Linie viel Spaß gehabt, kann ich mich erinnern, beim Schreiben.
Text haben wir, passt jetzt eh gerade politisch ganz gut, in Bayern geschrieben auf jeden Fall.
Ja, haben wir in Bayern in irgendeiner, weiß nicht, 30 Einwohnergemeinde.
Da war der Alaba auch noch bei Bayern, so, da passt.
Das stimmt und ja.
Vorausgegangen ist ja dieser Ausspruch vom Tiroler Landeshauptmann Platter.
Ja, ich meine, so ein Käfigkicker aus Wien, nur weil er farbig ist, der wahrscheinlich schlechter Englisch kann als viele, es ist natürlich schon herrlich, dass es aufklickt. Also da weiß man ja nicht, ob es Unvermögen, Dummheit ist oder wirklich totale Naivität. Also so ein Käfigkicker aus Wien, ich finde eigentlich mittlerweile schon fast an Satire nicht zu überbieten. Es ist wirklich komplett daneben.
Gut, aber ihr habt ja dann doch weiter ausgeholt und sehr viel in dieses Lied hineingepackt. Was für eine Message wolltet ihr dann noch transportieren?
Ich meine, ein Stück weit geht es schon um Heuchlerei und dass die, glaube ich, eher auch immer irgendwie rauskommt. Also man kann sich's eh nicht aussuchen. Also das wird dem Platter auch ewig nachhängen. Und das ist auch gut so.
Eine Textzeile, wie der Hickersberg dann wirklich nach zu den Scheichs gegangen ist. Machen halt jetzt auch wieder gerade viele den Kapitalismus zu folgen, das kann man auch begritteln.
Genau. Ja, oder so ein bisschen, ja, eben so ein bisschen nicht zu dem stehen, was man. Na, Heuchlerei ist eigentlich eh das Beste. Ich finde es auch lustig, das war ja diese Homophob-Geschichte mit Hermann Mayer, das war die Zeit von der Olympiade, wo in Russland, glaube ich, war das. Und wo es dann eh geheißen hat, nein, soll man da hinfahren und so oder nicht und so. Und der Hermann Mayer hat irgendwie so gesagt, nein, das ist schon arg, dass die da so homophob sind. Und da kann ich mich noch erinnern, da waren dann alle so stolz, also die Kronenzeitung, und alle haben gesagt, na, das ist schon lässig, dass der Hermann Mayer nicht homophob ist. Und ich habe mir gedacht, das ist immer so lustig, dass man quasi die anderen, dass man sagt, hey, urlässig, dass der nicht homophob ist, aber man stellt sich die Frage selber nicht, ob man es ist. So. So ein Stück weit, also man schiebt so ein bisschen die Promis immer ein wenig vor. Mhm. Und das meine ich auch mit Heuchlerei, so wenn, jetzt haben wir ja eh so eine internationale Fußballmannschaft, jetzt kann man quasi im kleinen Kämmerchen eh noch so. So kommt es mir ein bisschen vor, da muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich. Was hat man verinnerlicht? Ist man wirklich jetzt, wie rassistisch ist man? Wie politisch unkorrekt ist man eigentlich? Also ich finde, da gibt es eh immer was zum Arbeiten an einem selbst auch in unserer Welt. Und um das geht es auch. Und dass man, und das, der hat uns das halt so aufgelegt, dass man richtig sieht, wie oberflächlich, höflich und oberflächlich freundlich man sein kann. Und dass das aber nicht verinnerlicht ist, eigentlich diese Offenheit ist immer noch nicht wirklich da, muss man schon ehrlich sagen. Also, oder gibt es ja jetzt nur, wo war das in bei der letzten WM?
Katar.
Oder wo dann die England der People of Color verschießt quasi den Elfer und dann werden und dann gibt es Schlägereien in Pubs. Also das ist, also ich denke mal, da gibt es nur Urfühl zum Tor und es ist schon super, aber wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass uns der Kapitalismus und der Neoliberalismus uns nicht vorgibt. Also der lässt uns glauben, dass wir alle ach so offen und auch so nicht diskriminierend sind. Und das ist ganz, ganz, also das ist ein ganz
schmaler
Grat. Und da müssen wir, finde ich, schon auch im Westen und in den reichen Ländern schon noch sehr viel arbeiten an uns.
Habt ihr die WM in Katar geschaut?
Nein. Also am Schluss schon ein wenig, da bin ich nicht mehr rausgekommen.
Ich hab auch lang mich dagegen geweigert und dann am Schluss hat, ich glaube ab dem Halbfinale war dann, muss ich auch zugeben, habe ich dann schon geschaut. Und das Finale dann auch, was super im Match war, aber ja. Ja, scheiße. Also wenn man die Geschichte dahinter mitbekommt, was da alles passiert ist, wäre es jetzt gerade gescheiter gewesen zu lügen und zu sagen, ich habe mir das Finale nicht angeschaut, aber es wäre gelogen gewesen. Also.
Aber passt gut zum Thema heuchlerisch, oder?
Die? Ja. Na voll, voll, aber und passt auch gut zum Thema, wie es dann doch, also ich bin auch dann, weil ich meine, es war ja dann sogar im Winter, oder? Fast kein Fernsehprogramm, man geht eh nicht raus und dann rennt die WM, ja, dann schauen wir es halt an. Also irgendwie, wie schnell man dann umfällt eigentlich auch, also da nehme ich mich eher nicht raus. Aber da müssen wir, finde ich, schon als Fans und so, und wenn wir uns als offene Linke oder keine Ahnung, für offene Gesellschaft sein und das auch im Fußball umhängen, schauen wir, dass es quasi nicht nur eine Werbung wird, dass wir nur mehr Tickets und nur mehr Trikots und keine Ahnung, nur mehr Fans lukrieren, so, sondern schauen wir, dass das wirklich auch Hand und Fuß hat irgendwie.
Oder sagen wir vielleicht so offene Mitte dazu, man muss gar nicht linke, das Pendel kann man die Mitte ein bisschen ziehen.
Offene Gesellschaft.
Offene Gesellschaft, ja.
Ja, das wäre eben eine Abschlussfrage gewesen, wie verfolgt sie auch als kritische Fußballfan die Kommerzialisierung, Champions League, große Turniere, WM, EM, wie kann man da als Fan quasi trotzdem seiner Leidenschaft noch nachgehen?
Man kann nur hoffen, dass die WM oder der Sportclub trotzdem den Sprung noch schafft, aber war es nicht immer schon ein bisschen so? Also irgendwie, ich finde, es hat sich wenig geändert, seitdem ich Fußball schaue, also immer 4, 5 Riesenclubs geben, die gibt es noch immer und die bestimmen das ganze Geschehen und die erfolgreich sein wollen, versuchen das dann einfach nachzumachen. So wirkt es ein bisschen. Und ab und zu gibt es einen Ausrutscher und dann wird Atletico plötzlich Meister. Aber
gut, mit der Super League gibt es halt jetzt auch...
Gibt es tatsächlich?
Nein, aber gibt es halt klare Ideen, auch quasi ein Konzert zu schaffen, wo dann nur noch Elite-Clubs mitspielen dürfen.
Ja, das ist
wahrscheinlich schon nochmal ein Schritt gewesen. Ja.
Ja, das ist irre. Das ist ja kompletter Bullshit. Also, weil eben, auch der Fußball ist ja ein diverses Feld. Er kann nicht, sage ich mal, da das Geld bestimmt und das Geld spielt und alle anderen stellen sich hinten an, weil wo will ein Spieler dann hin? Das kann man sich ja ausrechnen. Einer, der vielleicht jetzt da jung ist und noch nicht so charakterlich gebrieft. Also, das ist alles ein Blödsinn, ich bin ja gegen die Elite. Also
ich meine, ich finde es auch schwierig und ich glaube, das ist, wie du sagst, schon ein Stück weit immer so gewesen und es wird halt auch alles ein bisschen, also der Kapitalismus hat halt auch wirklich nicht mehr so viele Einschränkungen am ganzen Feld. Also, das hat sich es gibt keine Anrufungen mehr, die den einschränken könnten. Das heißt, wir sind in einem enthemmten Kapitalismus drin, der ist eh überall. Aber was vielleicht am Schluss der Sendung noch ein bisschen optimistisch ist, es gibt schon Fans und eine Fankultur und Leute, die wirklich, also keine Ahnung, es hat bei Salzburg Leute gegeben, die gesagt haben, nein, wir fangen den Verein wieder an, wir sind nicht Red Bull. Es hat bei FC Linz Leute gegeben, die haben wieder Blau-Weiß-Linz gegründet und lassen sich quasi nicht fusionieren, so, oder übernehmen. Also es gibt schon Lichtblicke, finde ich.
Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Reform, weil man kann ja wirklich jetzt futuristisch oder dass man in die Zukunft denkt und ich kenne mich beim Basketball nicht so gut aus, aber ich glaube, da ist es mit diesen Drafts und so und da gibt es in der NBA, also beim Pumpfi kriege ich das mit, bei unserem Bandkollegen, beim Clemens Wenger, dass der oft über Basketball redet und da wechselt es immer ein bisschen so ab, weil die haben so Limits, was man verdienen kann und dass auch kleinere Vereine, dass das irgendwie auf Augenhöhe geschoben wird, damit halt das spannender bleibt, weil wie spannend ist, wenn zum 20. Mal Barcelona Real Master wird in Spanien, ja. Das ist irgendwie auch fad.
Oder in Österreich auch.
Oder in Österreich nur Red Bull Salzburg da mitspielen kann in Wahrheit, weil Geld gewinnt immer. Oder Manchester City mit den Oligarchen oder so. Es ist halt schon fad. Und wenn man ein bisschen so visionär in die Zukunft schaut, vielleicht ist vielleicht ein neues System, wo der Sport quasi den Erfolg auch gestaltet und nicht nur das Geld, vielleicht ist das eh nett. Also diese NBA-Drafts, die es da gibt, so, wo man versucht, das auszugleichen, dass das auch Gerechtigkeit bekommt. Aber weißt du, ich kenne mich nicht so gut aus, ich tue jetzt ein bisschen grob fahrlässig träumen. Könnte ich mir vorstellen, dass das gescheit ist. Natürlich werden die dann auch tricksen, dann gibt es, was weiß ich, weiß nicht, was für wie viele Red Bull Clubs schon gibt, wo es dann hin und her schieben. Aber trotzdem, ja. Mhm.
Zum Abschluss jetzt noch, ihr habt auf eurer Liste den Besuch eines Frauenländer-Matches. Werdet ihr auch die österreichische Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland anfeuern? Habt ihr vor, da auch für Tickets zu bewerben oder schaut euch das vor dem Fernseher an?
Das ist eine gute Frage, da muss ich mich mit meinem Sohn absprechen. Der wird wahrscheinlich zu jedem Match gehen wollen, aber ich werde eher schauen, so, das muss ich jetzt bringen. An Humor haben wir schon. Ich werde schauen, dass ich ab dem Viertelfinale Tickets kriege.
Ja.
Okay, dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr eure Fanbiografien uns ein bisschen erzählt habt und danke fürs Kommen.
Danke sehr.
Danke für die Einladung. Danke dir.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.